Wenn man manchmal was erzählt, geistlich, und Paulus als Musterbeispiel anführt, dann kommt oft von den Leuten so die Argumentation, du bist ja nicht Paulus. Da muss ich sagen, das ist richtig. Aber es ist für mich schon sehr interessant, dass ausgerechnet dieser Apostel Paulus einen völlig anderen Gedanke hegt. Er sagt in 1. Korinther 11, Vers 1 etwas, und zwar er sagt, seid meine Nachahmer. Da steht im Griechischen das Wort Mimetai, da kommt unsere Mimik her, also dass man hier das alles genau minutiös nachahmen soll. Gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Also da sagt der Paulus etwas, der ja immerhin der Apostel der Heiden ist, das sind wir. Wir sind ja Heiden, wir sind Gläubige aus den Heiden. Jeder Nicht-Jude ist ein Heide und wir sind Gläubige aus den Heiden. Und er ist der Apostel von Gott speziell bestellt für diese Gruppe. Und er sagt hier in einer ganz besonderen Weise, zur Heide, obwohl es war gemischte Gemeinde in Korinth, war Heide, Jude, christlich gemischte Gemeinde, aber er sagt hier zu ihnen, ich bin der, der letztlich Christus nachahmt und ich bin euer Musterbeispiel. Wenn ihr jetzt das richtig machen wollt, dann ahmt mich nach, also macht es mir nach. Also ein bisschen anders, wie mir so in einer überzogenen Demut sagen, du bist nicht der Paulus. Paulus verlangt sogar von den Gläubigen, dass sie ihn nachahmen. Und das verlangt er von einer Gemeinde, die nicht unbedingt sehr positiv ihm gegenüber eingestellt war. Wer der Korintherbrief liest, da vor allem der zweite Korintherbrief, der weiß, dass es keine sehr angenehmen Leute teilweise waren. Aber es ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, auch in der Praxis. Es gibt, man sagt ja im Englisch oder im Neudeutsch-Englisch, sagt man ja Learning by Doing, dass viele Dinge lernst du, indem du sie nachmachst. Und Paulus sagt ganz einfach, macht mich nach. Das heißt, in den geistlichen Wahrheiten, man kann die völlig theoretisch im Kopf haben und das ist nicht das Schlechteste, wenn man es versteht und es im Kopf hat. Wissen ist eine gewisse Grundvoraussetzung. Aber Paulus sagt, so und jetzt geht hin und setzt es um, indem er mich nachahmt. Und ich denke, wir können hier beim Paulus viele Dinge sehen, wo wir nachahmen können, wo ganz einfach für uns umsetzbar ist, ohne dass wir dann im Standesdünkel glauben, wir sind wieder Apostel. Brauchen wir ja nicht. Aber wenn er schon sagt, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, wir sind letztendlich von Gott her aufgefordert, das, was er uns vorgemacht hat, einfach nachzumachen. Ganz einfach. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das auch beachtet. Was mir wichtig ist, Paulus war ein Mann, der einen ganz klaren Hintergrund hatte. Paulus hat ja ursprünglich Saulus geheißen und war aus Tarsus. Tarsus ist, heute würde man sagen, in der Südtürkei, unter an der syrischen Grenze. Und es war eine Stadt, einmal sagt die Heilige Schrift, es war eine wichtige Stadt, eine bedeutende Stadt. Und zwar, was nicht so bekannt ist, sie war praktisch ein Zentrum griechischer Bildung. Man kann auch bei Paulus sehen, als er im Areopag steht, auf diesem Gerichtsplatz in Athen, dass er eine gewisse Bildung hat, die eigentlich mit einem gesetzestreuen Juden nicht so ganz vereinbar war. Das heißt, er hat einen Horizont gehabt, der wesentlich weiter war. Wer sich einmal kirchengeschichtlich mit dem auseinandergesetzt hat, auch im Umfeld, der stoßt auf den Namen Philo, der wieder versucht hat, das Griechische mit dem Hebräischen zu verbinden. Also man hat hier bei Paulus einen Hintergrund, wo er eine sehr aufgeschlossene Stadt war und ab Apostelgeschichte 13, Vers 9 heißt er plötzlich Paulus. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott ändert den Namen. Abram war im Alten Testament ein Mann, der war ein Feuerkopf, der ist hingegangen, hat einen Ägypter erschlagen. Dann ändert Gott seinen Namen in Abraham um, erzieht ihn, führt ihn in seinem Leben in genau drei abgezirkelten Positionen und abgezirkelten Zeiträumen, 40 Jahre. Mose, Entschuldigung. Mose, verwechselt. Mose, in genau drei Abschnitten, 40 Jahren, führt er ihn und dann sagt die Bibel von Mose, Abraham war das wahrscheinlich schon, wenn man es genau nimmt, sagt er, Mose war der demütigste Mensch auf Erden. Und Gott beginnt mit uns letztendlich zu arbeiten. Gott beginnt uns zu verändern. Und bei Abraham war es so, Abraham wurde der Abraham, Sarai wurde die Sarah, Paulus war dann der Demütige, der Kleine, und vorher war er halt Saulus. Und Saul war ja nicht unbedingt ein Ehrenname aus dem Alten Testament, wenn man das sieht, gell? Das heißt, Gott verändert und Gott tut etwas. Und die Bibel sagt ja auf uns Gläubige, dass wir einen Namen haben, der geschrieben steht. Das heißt, es ist ungeheuer wichtig. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz entscheidenden Punkt. Und der durchzieht das Leben des Paulus wie ein roter Faden. Er war letztendlich ein Mann, der vor Gott stand. Und das muss uns klar sein. Obwohl wir ja zur Unmenge von Menschen gehören auf diesem Erdball. Und es ist für uns nicht logisch, wie das gehen kann. Da fällt unserem Verstand die letzte, sagen wir, der letzte Kick, dass wir überhaupt hier mitkommen können. Ist es so, dass alles, was hier auf dieser Erde abläuft, von Gott her uns gegenüber sehr individuell ist. Das heißt, Gott hatte einen ganz genauen Plan mit Abraham. Er hat einen genauen Plan mit seiner Frau. Er kannte die ganz genau. Und er hatte einen ganz genauen Plan mit Mose, er hatte einen Plan mit Josua, er hatte einen Plan mit David, er hatte hier immer ein persönliches Verhältnis, und so der Apostel Paulus. Man sieht es wie ein roter Faden, wie Gott persönlich hier eingreift. Das ist bei mir und bei dir genauso. Gott hat mit uns einen Plan, Gott hat mit uns etwas vor, und wenn man geistlich das ernst nimmt, dann muss man sagen, wenn ich der Paulus nachahmen soll, dann ist klar, dann hat Gott mit mir letztendlich einen Weg. Und der Weg passt, und jetzt sieht man das, was man Paulus seiner Ausbildung sieht als Pharisäer. Lassen wir es mal auf, ob er den Hebräerbrief geschrieben hat, aber als Pharisäer, was ja Theologe-Elite strengster Richtung war, bei gleichzeitigem griechischem Wissen und bei allem Möglichen. Und er war ein absoluter Jude aus dem kleinsten Stamm, aus dem Stamm Benjamin. Das heißt, er hatte einen ganz genauen Hintergrund, und Gott hat seine Berufung so genau gesteuert, dass es zu seinem Hintergrund gepasst hat. Und ich und du, wir haben einen Hintergrund. Wie der ist, das ist bei jedem anders, aber das, was Gott tut, passt zu meinem und zu deinem Hintergrund, wie es bei Paulus gepasst hat. Man sagt, ursprünglich sei er aus Galiläa gewesen, der Paulus aus Gischala. Und dann kam er in diese Diaspora-Gemeinde der Juden, und dort ist er mit dem Griechentum in Berührung gekommen. Es wäre in Galiläa nie in der Weise. Und plötzlich hat sich Gott ein Werkzeug ausersehen durch die Führungen, die hier auch waren, und es war dann maßgeschneidert. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sein Vater war ja schon ein Pharisäer, und trotzdem hat er dieses griechische Wissen und diese griechische Hintergründe. Philipper 3, Vers 5, aber er betont dann trotzdem, und ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer. Wisst ihr, und ich weiß jetzt nicht, kommst du aus einer gottlosen Umgebung, kommst du aus einer frommen Umgebung? Und manchmal ist es ja auch so, dass die Gläubiger aus einer frommen Umgebung es viel, viel schwerer haben. Meine Töchter haben mir mal erklärt, haben gesagt, deine Tochter zu sein ist ungeheuer schwer. Aber ich sage, ist okay. Ich sage, das verstehe ich. Also, und trotzdem hat Gott einen Weg. Egal, wo ich herkomme. Er nimmt es auf, selbst wenn ich dann negative Erfahrungen mache. Er nimmt es auf und benutzt es. Und da kommt was dazu, zum Beispiel in Apostelgeschichte 22, 27 erklärt der Paulus ganz klar, ich bin ein Römer per Geburt. Er war ein Römer. Das heißt, er hatte das römische Bürgerrecht, und das ist also Fakt, kirchgeschichtlich und auch geschichtlich, dass das sehr wenige Juden hatten, das römische Bürgerrecht. Das heißt, sein Vater war hier ein Mann, der eine gewisse Etablierung erfahren hat. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn Gott mich und dich in diesem Leben, ich sage es mal so, wenn es nicht sündhafte Hintergründe hat, aber wenn Gott mich und dich auf einen bestimmten Weg führt, dann muss man davon ausgehen, dass Gott diesen Weg irgendwann benutzen will, um mit mir und dir zum Ziele zu kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das siehst du beim Paulus. Er benutzt das alles. Es war nachher wichtig, dass er ein Römer war, weil Gott das römische Reich evangelisieren wollte durch den Paulus. Es war wichtig, dass er die Philosophen kannte, weil er letztendlich in Athen zum Beispiel das Zentrum der damaligen Philosophie, gibt ja das dumme Sprichwort Eule nach Athen tragen, aber er ging ja dort ins Zentrum und hat angegriffen. Und gleichzeitig war er der Mann, der die Übergangsphase, wo das Heil von Israel weg zu der Heide ging, betreut hat praktisch. Er war der Mann, der den Übergang gesteuert hat, obwohl Gott durch den Petrus die Tür der Heide geöffnet hat. Aber Paulus war der Mann, der das getan hat. Und dazu war sein pharisäischer Hintergrund wieder von letzter Bedeutung. Er konnte das mosaische Gesetz wie kein anderer erklären. Ich bin mal hingegangen und habe mir überall in der Bibel, wo das Wort Gesetz steht, habe ich mir das dick grün eingekästelt und schön angemalt. Da muss ich mal die Bibel angucken, wie der Paulus argumentiert. Und da merkst du, ein früherer Pharisäer, ein absoluter Spezialist, Spezialist vom Hintergrund her und jetzt ein Spezialist von der Erlösung, und dann löst er das auf. In einer wunderbaren Art und Weise. Und dazu hat alles letztendlich beigetragen, was Gott mit ihm getan hat. Und jetzt war es natürlich so, Paulus war ja laut Apostelgeschichte 18, Vers 3, wohl ein Zeltmacher. Ich habe mich kundig gemacht, das Zeltmacher entspricht vielleicht, und da steht auch im Griechischen, dass er ähnliches Gewerbe hatte wie Zeltmacher. Es entspricht so in etwa das, was man bei uns, obwohl man es kaum glaubt, Sattler nennt. Das heißt, er war hier ein sehr handwerklicher Mann. Und das war ja auch bei den Juden so üblich, dass der, auch der Theologe, ein Handwerker war, der seinen Lebensunterhalt verdient hat. Und Gott hat es alles so gemacht, dass dieser Mann seine Speerspitze in das Heidevolk hinein werden konnte. Und jetzt müssen wir einfach anfangen, unsere eigene Leben ins Licht Gottes zu stellen und aufzuhören zu hadern, aufzuhören zu überlegen, warum ist das so gelaufen bei mir, warum ist das schief gegangen, dass man hingeht und letztendlich vor Gott akzeptiert, dass er wohl einen Plan hat und dass das, was bei mir passiert ist, wohl maßgeschneidert ist von meinem Charakter, von meinem Hintergrund, von meiner Ausbildung, von allem her. Und dass Gott andere Zeitpläne hat, das siehst du beim Paulus nachher ganz, ganz deutlich. Zum Beispiel, ich weiß, ein Mann, als der 65 war, und das war ja früher das Ruhestandsalter, und man hat ihn dann hat gesagt, so, jetzt kannst du dich auf dein alter Teil setzen, dann begann seine Berufung. Das heißt, Gott hat ihn das ganze Leben arbeiten lassen, und wo er fertig war, hat er gesagt, so, jetzt beginnt eine erste wirkliche Aufgabe, die ich für dich habe. Das andere war nur Vorbereitung. Und ich denke, das sieht man Paulus sehr deutlich. Und was einfach wichtig ist, er war ein Mann, der eigentlich schlechte Voraussetzungen hatte, weil er war fanatisiert von seinem Judentum her. Und in Apostelgeschichte 7, 58, man kennt ja die berühmte Geschichte der Steinigung des Stephanus, da heißt es, als sie Stephanus steinigten, die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Das heißt, er war ja ein junger Kerle im Jahre 34. Da war ein Jüngling, ein junger Mann und war schon bei der Steinigung des Stephanus dabei. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Das hat ihn nicht berührt am Anfang, weil in Kapitel 9 heißt es, Saulus aber, das ist ein Jahr später, 35 nach Christus, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn. Also man muss sich mal überlegen, wie der Heilige Geist das ausdrückt. Der sagt, Paulus hat Mord und Drohung geschnaubt. Das war höchster Fanatismus. Das war Verfolgung in einer ganz bösartigen Weise, bis zum Tod. Das heißt, da war ein Mann, und jetzt sage ich es mal vorsichtig, für bestimmte Aufgaben sucht sich Gott nicht die Glatten raus. Also ich möchte das nochmal betonen. Das, was in der heutigen Welt so schön ist und was man so gern hat, dieses Allglatte und das Verbindliche nennt man es ja, wo man lieb Kind ist mit allen, das mag für viele Dinge gut sein. Aber für manche geistliche Berufungen sucht sich Gott nicht die Glatten raus, sondern das Gegenteil. In 1. Timotheus 1, 13, da siehst du, er war ja im Timotheus sehr verbunden, seinem Schüler, da hat er das nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht und sagt, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren. Dann sagt er ganz klar, ich war unwissend. Das heißt, selbst so ein Hintergrund, der in der, ich sag's einmal, Fanatismus hineinführt, der böse war, der aus meiner Sicht wirklich sündhaft war, und trotzdem benutzt Gott diesen Mann. Und zwar, es ist nicht so, dass wenn jemand eine extreme Charakterveranlagung hat, dass Gott es nicht benutzt, sondern die Frage ist, was tun wir mit? Wenn wir es der Sünde zur Verfügung stellen, dann kriegen wir ein Problem. Wenn wir es Gott zur Verfügung stellen, dann wird Gott es so benutzen, wie es richtig ist. Und da gibt es keine Regel. Er ist der Herr, der unsichtbar, und das hat Paulus ja auch betont, hinter der Gemeinde steht und wie Orchester alles steuert. Er gibt den Einsatz und sagt, du Posaune, Blase. Und er sagt zum Cello, du Spiel, oder zur Geige, oder zur Bratsche, oder zur Oboe. Er gibt einen Einsatz. Und selbst immer große Ding, da gibt es ja auch spöttische Lieder drüber, immer großer Orchester, wo letztendlich bombastische Musik und Sachen singt, gibt es einen Menschen, der hat bloß einen Triangel. Und jetzt kann man nicht sagen, der, wo Triangel haut, der ist sinnlos, nutzlos oder schlechter, sondern der ist für manche Stücke genauso wichtig, dass er die Triangel spielt. Und ob deine Aufgabe im Reich Gottes spektakulär ist oder eher gedämpft, das spielt gar keine Rolle, sondern du siehst schon Paulus, dass das alles passt und so wie Gott dich gemacht hat und wie Gott dich geschaffen hat, wie Gott dich geführt hat, so kannst du ihm dienen. Und Paulus sagt auch, dass er ein Mann war, der Niveau hatte. Und ich denke, es ist wichtig, dass man Niveau hatte. Auch in der Welt. Also wenn man was macht, ist es besser, man macht es richtig. Philipper 3,6, da sagt Paulus, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadlig gewesen. Also er hat alles, was er gemacht hat, hat er ganz gemacht oder gar nicht. Und Gott brauchte so einen Charakter. Jetzt muss man einfach sehen, ich kenne deinen Charakter nicht, du kennst vielleicht meinen besser wie ich deinen, aber eines ist klar, Gott benutzt immer die Leute, die eine bestimmte Charakterstruktur haben, die einen bestimmten geistlichen Hintergrund haben und die bestimmte Anlagen haben, um das durch den Heiligen Geist gepaart, und das ist ganz wichtig, mit den Geistesgaben, die ihn gibt, zu einem perfekten Paket zu machen, um sein Wille durchzusetzen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir denken oft so schematisch. Als ich meine Bankfachwirtprüfung gemacht habe, ich habe sie vor kurzem mal meiner Tochter gezeigt, da steht was Hochinteressantes drauf. Da steht praktisch drauf, nun hat er dieses Ding bestanden, aber ob er das tun kann, wird sich zeigen. Ich habe mich noch gewundert, dass sie sowas auf der Urkunde draufschreiben. Die hat praktisch draufgeschrieben, ob er das wirklich kann, wird sich zeigen. Hat er Jagdschein, aber ob er jagen kann, das weiß man nicht. Es gibt ja Leute, die mir sehr gut bekannt sind, die man hat beim Abi Französisch mit einem Einzelnen kennen, doch in Französisch. Ciao. Also, ich will es bloß zeigen, es gibt hier hochinteressante Dinge, die Gott aber benutzt. Einfach benutzt. Und wobei ich das sagen muss mit dem Einzelnen. Super, wenn man lernfähig ist und das einsetzt und das macht und man braucht es dann nicht mehr. Ich habe auch viele Dinge gelernt, ich habe auch mal bei einer Prüfung mit dem Einser abgeschlossen und wenn du mich heute wahrscheinlich fragen würdest. Es gilt immer da zu sein, wenn es gilt. Und das war bei Paulus auch. Er war immer da, wenn es gegolten hat. Und hier hat Gott diese extreme Charakterveranlagung einfach gepackt und hat aus einem Lästerer, aus einem extremen Eifer für das Judentum, das sagt er in Galater 1,13, hat er sich ein Werkzeug gebastelt. Entschuldigung, der Ausdruck. Aber oder durch Erfahrungen zusammengebaut. Es war eine individuelle Schöpfung Gottes, dieser Paulus. Ist dir klar, ich und du, wir sind auch individuelle Schöpfungen Gottes. Soweit wir ihm aus der Schule gelaufen sind, selbst das benutzt Gott, um uns wieder auf ein bestimmtes Niveau zu bringen, um mit uns etwas zu tun. Und dann kommt eben diese Stunde, die ich hoffe, dass sie jeder in unserer Mitte erlebt hat, Apostelgeschichte 9,1. Da wird ja beschrieben, wie er sich bekehrt und dann wie in Vers 3 plötzlich ein Licht vom Himmel ihn umstrahlt, er fällt zur Erde und dann redet ihn die Person, die er ja nicht kennt, redet ihn an, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das heißt, der Herr weiß meinen Namen, er weiß deinen Namen und für mich und für dich ist persönlich etwas da und er will, dass ich und du, dass wir ihm dienen. Er will, jeder, der hier drin ist, will er, dass er gerettet wird. Die Bibel sagt ganz klar, Gott will, dass alle gerettet werden. Das heißt, er will nicht, dass du hier rausgehst und verloren gehst, das will er nicht, sondern er redet an und hier redet er an Paulus an ihrer Art und Weise, die schon für mich wirklich ungeheuer ist. Er wirft ihn hier praktisch zu Boden und jetzt kommt was Interessantes. In dem Moment, wenn man dem lebendigen Gott begegnet, hört nämlich die Religion auf. Und da hört auch letztendlich das Menschliche auf. Er sagt sofort, wer bist du Herr? Das muss ich vorstellen, wenn ein Pharisäer so weit geht, dass er jemand anredet, wer bist du Herr? Da muss was passiert sein. Und er sagt dann ganz klar, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Er hat ja die Leute, die Jesus Christus gedient haben, hat er ja verfolgt. Und jetzt kommt was Hochinteressantes. Wenn man Gott wirklich in der Tiefe begegnet, dann kommt der Schrecke des Herrn über einen. Und er sagt dann ganz klar, dass er mit Schrecke und Zittern sprach: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und er sagt hier: Steh auf. Und das ist das gleiche Wort wie Auferstehung. Das heißt, steh einfach auf. Und dann liegt er zuerst schon mal 3 Tage rum, ohne Essen, ohne Trinken. Und dann sagt die Bibel in Vers 11, siehe, er betet. Jetzt ist Paulus so weit, dass er die Menschen wegtut und vor Gott steht. Wisst ihr, und das ist das, was man Paulus lernen muss, was man nachahmen muss. Ich und du, wir werden in unserem Leben familiär. Wir werden beruflich. Wir werden auch in der Gemeinde. Wir werden, wenn wir normal sind, werden wir immer 2 Phasen erleben, oft abwechselnd. Wir werden Dinge erleben, wo alles klappt. Dinge erleben, wo alles so super ist, dass du nur noch dem Herrn danken kannst, wie er alle Türen aufmacht. Wir werden aber auch Dinge erleben, wo es ist wie beim Hiob, dass wir betet und kämpfen und denken, der Himmel ist aus Eisen. Wo nichts mehr geht. Wo du dann sagen musst, ja, was ist jetzt? Wenn wir dann bereit sind zu sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wegsehet von den Umständen, nicht traditionell denken, nicht denken wie die Menschen, sondern vor ihm steht. Paulus sagt einmal, vor Gott in Christus lebe ich. Und dann akzeptiere, dass so wie Paulus hier die Bekehrung erlebt hat, wenn ich wirklich eine Bekehrung erlebt habe und vor Gott stehe, und das haben viele erlebt, und dann ist versandet, und das ist ein Drama, man ist dann menschenhörig geworden. Man hat sich an die Menschen angepasst. Man hat dann das getan, was man vor einem erwartete, und das ist falsch. So muss das tun, was Gott erwartet. Man muss vor Gott in Christus stehen und im Lichte wandeln. Dann hat man automatisch Gemeinschaft, dann hat man in der Regel mit den Gläubigen keinen Ärger, wenn man im Lichte wandelt. Das funktioniert. Aber man muss trotzdem zuerst einmal vor Gott stehen. Und das siehst du beim Paulus. Ich muss immer zuerst vor Gott stehen. Er hat etwas Individuelles für mich, privat. Und wenn ich das begreife, dann kann ich den Paulus nachahmen. Und er ist ein auserwähltes Werkzeug in Galater 1, 15 und Folgevers heißt es: Als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ab ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Und hier haben wir jetzt einen ganz wichtigen Punkt. Gott hat einen Plan für mich und dich, und der ist vor Grundlegung der Welt, genauso wie das muss er einfach verstehen, das Opfer wirkt vor Grundlegung der Welt. Und das Paket geht von Grundlegung der Welt an. Und da ist das ganze Paket geschnürt. Jetzt können wir sagen, ja, wie geht es dann? Habe ich gar keinen Einfluss drauf? Natürlich. Weil in 1. Petrus 1, Vers 2 ist das Rätsels Lösung. Und da löst sich diese ganze Frage auf, wo sich auch die Gläubigen die Schädel einschlagen. Da heißt es: Die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Da steht im griechischen Wort, das heißt Prognosis. Weißt du Prognose im Fremdwort? Da steht Prognosis, sei Vorherwisser. Gott hat es gewusst und darum konnte er individuell durch sein ungeheures Vorherwissen, das sprengt unseren Hirn, konnte er letztendlich von Paulus etwas Maßgeschneidertes vorbereiten. Er hat gewusst, dass er sich bekehrt und er hat gewusst, was wichtig ist, und er hat gewusst, der Mann, das ist der, den ich letztendlich benutzen will. Und weil dieser Mann so ein Niveau hatte, das von Gott benutzt wurde, und weil dieser Mann so eine hohe Gabe hatte, hat er auch Galater 1, Vers 11 erlebt. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stand. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, er hatte direkt Offenbarung. Wer hat es? Er hatte direkte Offenbarung von Gott, weil er das Werkzeug war. Weißt du, und Gott wird sich dir so offenbaren, aus der Heiligen Schrift raus, aus deinem ganzen Leben heraus, wie es zu dir passt. Paulus war jetzt das Werkzeug, um die Heilige Schrift zu erstellen. Selbst der Petrus sagt, Paulus, seine Schriften sind schwer zu verstehen, wie die anderen Schriften. Also ein Petrus hat dann erkannt, dass Paulus das inspirierte Werkzeug ist, das Wort Gottes zu schreiben. Ich und du, wir haben sicher kein Auftragswort Gottes zu schreiben. Aber das, was Gott dir individuell gibt an Berufung, das passt zu deiner Gabe, Das passt zu deiner Berufung und dann wird Gott beginnen, alles nach deinem persönlichen Umfeld zu benutzen, um sich dir zu offenbaren. Darf jetzt einmal ganz privat werden? Einfach, ich packe mich immer zuerst an der eigenen Nase. Ich habe Phasen erlebt in meinem Leben, wo ich wie eine Maschine Dinge runtergezogen habe und nicht mehr vor Gott in Christus stand, um die Offenbarung Gottes zu empfangen. Wisst ihr, das ist die Frage. Bin ich vor Gott in Christus in diesem Bewusstsein? Ich bin ein individueller Mensch mit individuellen Gaben, mit einer individuellen Vergangenheit, mit einem individuellen Charakter, alles persönlich, sehr persönlich. Und Gott redet zu mir, um das zu benutzen. Und er redet zu mir persönlich. Hast du das noch? Wenn wir es nicht mehr haben, dann müssen wir es suchen. Weil Gott will uns benutzen. Gell, da kann natürlich der Herr manchmal Dinge, ich sag's mal so, auserwählen und bestimmen, die er einfach braucht, um mich zurechtzubringen. Zum Beispiel in 2. Korinther 11, 32 heißt in Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Mir ist immer fasziniert an Menno Simmons. Die Katholiken haben diesen Mann sein Leben lang gejagt. Sie haben ihn nie verwischt. Nie. Also wenn Gott seine Hand über dich hält, dann verwischt sie dich nicht. Wiederum der Jakobus musste durch Schwert sterben. Es war individuell. Gott hatte mit dem Jakobus einen völlig anderen Plan wie mit dem Paulus. Aber du lernst von Paulus, dass das alles individuell ist. Und jetzt ist die Frage, was ist sein Plan für mich und dich? Wenn du Paulus nachahmen willst, dann musst du dir klar sein. Dann musst du das Umfeld, wo du hast, dein Charakter, alles deine Gabe, was Gott dir gegeben hat, musst du dir bewusst sein. Es hat Gott so zugelassen, um letztendlich dich zu benutzen. Wie er dich benutzt. Wann er dich benutzt, das weiß ich nicht. Er ist individuell. Gott ist genauso persönlich, wie du als Person bist. Aber wenn ich der Paulus nachahmen will, dann muss ich bestimmte Wege gehen. Und Paulus sagt ja zum Beispiel in Galater 1, 17, da wird ja erklärt, ich zog nicht nach Jerusalem hinauf, er ging nicht zu den Aposteln, er ging nicht zu der Elite, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Er hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen. Und dann ist er 3 Jahre weggeblieben, in der Versenkung. Und dann erst zog er hinauf nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen. Wisst ihr, wie schnell sind wir, dass wir uns an Menschen hängen? Wie schnell sind wir, dass wir alle fragen? Die ganze Gemeinde möglichst, jeden abfragen, was meinst du, was meinst du? Es gibt Dinge, da muss ich das zuerst vor Gott bewegen, bis Gewissheit kommt. Ich kann dann zur Sicherheit noch Brüder und Schwestern fragen, aber immer zuerst ist eine Sache zwischen mir und Gott. Und da siehst du auch den Zeitfaktor. Gott hatte Zeit, in Paulus 3 Jahre abseits zu stellen. Und Gott hat auch Zeit, mich und dich eine Zeit lang auf die Seite zu stellen. Habe ich auch schon erlebt. Wo Gott einfach auf die Seite stellt. Obwohl in Apostelgeschichte 9, 27, man sieht, der Paulus war eindeutig von der Lage her das Werkzeug. In 9, 27 heißt es, Barabbas nahm ihn auf und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesus verkündigt habe. Da war sofort etwas da. Die Gabe war sofort da. Ich weiß noch wie heute, das werde ich nie vergessen, wo Gott bei mir auch gezeigt hat, was ich für eine Aufgabe und für eine Gabe habe. Aber da war noch lang nichts von Berufung antreten. Da musste ich noch Jahre unter durch. Wisst ihr, das ist so. Gott hat einen anderen Zeitfaktor und das siehst du auch beim Paulus. Wenn du Paulus nachahmen willst, dann musst du bereit sein, dass Gott dich auch mal auf die Seite stellt oder dass Gott dich zurechtbringt. Wie soll ich sagen? Wenn du in den Krieg ziehst und du hast 3 Schuss Munition, ist das etwas wenig. Manchmal muss dich Gott auf die Seite nehmen im geistlichen Krieg, um dich voll zu packen mit Munition. Manchmal musst du mit dem Wort Gottes vollständig gesättigt werden. Nach Geist, Seele und Leib, dass du vollständig gesättigt wirst. Dass du überfließt, dass du sagen musst, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt ist das Maß voll. Habe ich erlebt. Und dann kurz drauf, oft nur 2-3 Tage, Woche, dann sagt der Herr, jetzt. Und dann ging der Dienst los und dann hatte ich keine Zeit mehr, das zu tun. Aber in der Phase, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, in der Phase, wenn Gott dich auf die Seite nimmt, dann musst du bereit sein, ich sage es mal so, Vorräte anzulegen, auch geistlich. Weil irgendwann sagt er, jetzt geh. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und du siehst bei Paulus, dass Gott letztendlich Zeit hat und dass Gott ihm auch einen Mentor schickt. Es kann sein, er schickt uns einen, der uns ein bisschen hütet, oder er schickt uns keinen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber Gott ist individuell und beim Paulus hat er Barnabas geschickt. Und ich denke, das war ein wichtiger Punkt. Apostelgeschichte 11,25. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Gott macht es so, dass er auch andere Menschen das aufs Herz legt. Er berührt auch andere Menschen, dass sie dann in deinem Leben etwas tun. Und wenn wir mal so enttäuscht sind, das passiert ja oft, dass man gar nichts mehr hören will von anderen Menschen, dann wird es gefährlich. Weil es könnte ja sein, Gott hat dir den oder die geschickt, um weiterzukommen. Selbst schon David hat es gewusst, als der Simei ihm geflucht hat, sagt er, halt, vielleicht hat ihn der Herr gesandt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und dann kommt die Stunde Gottes. Und wenn die Stunde Gottes kommt, dann, und ich will nochmal sagen, die Stunde Gottes bestimmt er und nicht ich, in Apostelgeschichte 13,1, und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürst Herodes erzogen worden war. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondern mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Wenn die Stunde kommt, dann wird Gott genau dieses, wie bei mir Paulus, das, was er für dich individuell getan hat, was er bei dir individuell geschaffen hat in deinem Leben. Und wenn die Stunde kommt, wenn du bereit bist, wenn dein Vorrat angelegt ist, wenn dein Charakter vielleicht so geschliffen ist, dass du das jetzt tun kannst, dann gibt er den Startschuss, dann wird es anzeigen, wie hier in Apostelgeschichte 13. Und dann wird es nicht nur der Heilige Geist anzeigen, sondern die Menschen werden es merken. Also das habe ich gelernt in diesen vielen Jahren, dass gläubig sei. Wenn es nur einer merkt und die andere nicht, das ist immer schwierig. Apostelgeschichte 15. Wie eine Kette, der Heilige Geist und wir. Dann zeigt es Gott viele Menschen an und dann plötzlich ist eine einheitliche Sicht. Ich nehme jetzt einmal die aus, die jetzt ungeistlich reagieren, aber alle geistlich Ernstzunehmenden haben dann die Sicht, das macht dann Gott so, dass er es einfach anzeigt. Jetzt siehst du bei Paulus, 1. Timotheus 2, Vers 7, dass er hier nicht im Nebel gelebt hat. Er hat nicht im Nebel gelebt, sondern er sagt hier, für das ich eingesetzt bin, als Verkündiger, und da haben wir das Wort, das ist eigentlich der Heroldsruf, das ist ein sehr, Kerusso, das ist ein sehr interessantes Wort, wenn man das untersucht, als Herold, praktisch als ein Proklamator, der das proklamiert, und Apostel, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Das heißt, er sagt hier ganz klar, ich habe eine ganz klare Aufgabe, ich bin der Lehrer der Heiden und ich bin gleichzeitig der Apostel der Heiden. Und wenn Gott dich benutzt, wenn Gott dich zubereitet hat, dann wird er dir auch ganz klar zeigen, was deine Aufgabe ist, und dann wirst du wissen, was du tun sollst. Das ist ein wichtiger Punkt. Wisst ihr, wir lassen uns oft vom Teufel, von dem ablenken, dass wir einfach im Nebel herumleben und es einfach offen lassen. Oder so tun, wie man es nicht fassen könnte. Man kann es fassen. Wisst ihr, wenn Paulus sagt, werdet meine Nachahmer, dann muss ich ja abklopfen. Ja, wie ist denn das beim Paulus gelaufen? Und 1. Korinther 2, Vers 3, da ist der Paulus auch ganz ehrlich. Und ich denke, wir müssen ehrlich sein. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede, steht Logos, mein Wort, meine Verkündigung bestand nicht in überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Im 2. Korinther 12 sagt er ganz klar, er hat Gott gebetet, diese Schwäche, es war ja Krankheit, man vermutet ja, dass er Augenkrankheit hatte, weil er einmal sagt, dass sie die Augen herausgerissen hätten, um es ihm zu geben. Dieser schwache Mensch, der sagt ganz klar hier für sich, mit Schwachheit, mit Furcht und Zittern ist er hier Und Gott sagt zu ihm, lass dir an meiner Schwachheit genügen. Wenn ich oder du, wenn wir krank sind oder irgendeine Schwäche haben oder ein dauernder Reibstein, das kann auch ein Mensch sein. Einmal sagt die Bibel, du kannst erleben, dass Gott Menschen über dein Haupt fahren lässt. Das andere Mal sagt er, dass du im Endeffekt diese Änderungen, die Gott hier bestimmt, souverän, dass du die ertragen musst in deinem Leben. Und wenn er das tut, dann tut er das immer mit Absicht. Paulus ließ er mit Absicht schwach sein, dass er seinen Auftrag erfüllen konnte. Ich möchte euch nur ein Beispiel zeigen, wie Gott handelt. Ist euch noch nie so gegangen, dass du einfach etwas wolltest und es klappt einfach nicht. Du kannst es nicht erreichen. Mir ist es aufgefallen, als wir den Römerbrief studiert haben. Warum hat Paulus den Römerbrief geschrieben? Ganz einfach. Wisst ihr warum? Er ist nicht nach Rom gekommen. Gott hat ihn gehindert. Gott hat es so gemacht, dass dieser Paulus, schreibt er ganz klar, dass dieser Paulus nicht nach Rom gehen konnte. Und weil er nicht nach Rom gehen konnte, hat er diesen bombastischen Brief geschrieben. Es gibt ja kein zweites Zeugnis, das so groß ist wie der Römerbrief im Neuen Testament. So eine Zusammenfassung. Und er hat ihn nur geschrieben, weil ihn Gott gehindert hat, nach Rom zu kommen. Wisst ihr, manchmal ist es so, wenn du Widerstand hast, wenn du manche Dinge nicht kannst oder du kannst es nicht ausführen, kannst es nicht ausleben, dann vielleicht ist die unsichtbare Hand Gottes dahinter, die dich in eine Situation bringt, dass du Großes wirkst. Wisst ihr, wir sind oft so kleingläubig, wir sehen immer nur das Menschliche, sehen immer nur das Vordergründige, immer nur, ach, beim anderen klappt es, bei mir klappt es nicht. Das ist einfach kindisch. Weil das entspricht nicht dem, was uns ein Paulus hier als Musterbeispiel vormacht. Sondern du siehst bei Paulus, dass er von Gott her vollkommen zubereitet wurde in einer wunderbaren Art und Weise. Und er sagt auch in 1. Timotheus 1,16, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Er ist das Musterbeispiel. Das ist das Musterbeispiel, wie Gott auch mit der vorlaufenden Gnade Leute zurechtbringt. Und dabei muss man ganz ehrlich sagen, heute ist ja so, ich werde es nie vergessen, wo mein Bruder zu mir sagte, wo es darum ging, ob jemand predigen soll, wenn der das nicht kann, dann schick ihn uns. Na, ich denke, jetzt was kommt. Na, sagt er, dann schick ihn uns, wir bringen es ihm bei. Na, ich denke, danke. 2. Korinther 11,6. Wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis. Da steht im Griechischen Idiotes. Das heißt, er war ein Unkundiger. Er war einer, der keine Ahnung hatte von Rhetorik. Er war nicht rhetorisch geschult. Er war im Vergleich zu diesem Anforderungsprofil, das die damals hatten an einen rhetorischen Künstler, war er nichts. Aber er sagte 1. Korinther 2, er predigt in Beweisung des Geistes und der Kraft. Und mir ist es 100-mal lieber, wenn ich einen einfältigen Menschen habe, der nicht besonders intelligent, nicht besonders geschult ist und der in Beweisung des Geistes und der Kraft predigt. Wenn ich dann jemand habe, der intelligent ist, gut geschult ist und in Beweisung des Geistes und der Kraft predigt, dann umso besser. Aber wichtig ist, in Beweisung des Geistes und der Kraft, und das lernt man von Paulus, und letztendlich wird Gott deine Situation benutzen, um mit Vollmacht dich heranzuführen. Ich sage ausdrücklich, heranzuführen. Manchmal geht es nicht schnell, manchmal geht es langsam, manchmal entwickelt sich's. Manchmal sind die Umstände, so wie Salomo sagt, nicht der Schnellste gewinnt das Rennen, nicht der Beste, nicht der Gescheitste, sondern sagt, die Umstände müssen passen. Ich habe es bei mir im Beruf oft gesehen, wo Leute, die eigentlich viel besser waren, die haben keine Chance gehabt. Und das sind oft Leute gewesen, wo du sagst, das ist unscheinbar, die haben es packt. Es gibt keine Regel. Es gibt einem Geistlichen keine Regel. Merkt ihr was, wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, Paulus, wenn ich dich nachahmen soll, dann begreife ich etwas, dass ich abhängig bin. Dass die ganzen Umstände in meinem Leben hinter der Kulisse nicht ich steuere, sondern du. Wisst ihr, die Menschen denken ganz anders. Nur ein Beispiel, merkt man viermal in meinem Leben, ernsthaft, das war wirklich ernsthaft. Zumindest zwei waren sehr ernsthaft, haben wir mir angeboten, hauptamtlich ins Reich Gottes zu gehen. Ich habe das, wenn ich vom Herrn bewegt habe, ist immer das Gleiche passiert. Es war so, wie wenn man dir einen Kübel Eiswasser über den Kopf gießt. Ich musste nie beten drüber. Das kam so schnell, also ich muss sagen, es sind immer die schnellsten Führungen gewesen, die ich je hatte, Kübel Eiswasser über dem Kopf. Da war Ruhe. Und ich muss sagen, im Nachhinein, Wenn ich heute sehe, ich kann sagen, was ich will, weil ich eine bestimmte Unabhängigkeit habe, weil mich niemand anbindet. Es gibt wieder andere Brüder, bei denen ist das egal, die haben eine andere Berufung, die dürfen angebunden sein, ist okay. Aber ich denke, es muss individuell gehen und Gott muss es individuell führen und da müssen wir abhängig sein, wie die kleinen Kinder. Und Paulus sagt auch, er ist einseitig von der Verkündigung her. Er sagt in 1. Korinther 2,2, ich wusste nichts als Christus, den Gekreuzigten, Römer 6. Das vollkommene Opfer, das Kreuz, das die Sündenatur ausschalten, das predigt er einer Gemeinde wie Korinth, die ja, ich sage mal, eine verdorbene Gemeinde war. Das ist eine Gemeinde am Wasser gewesen, ein Handelsplatz, da war jede Verdorbtheit, die man sich vorstellen kann. Und er, hier von Gott her, hat auch diesen Leuten bloß eine Botschaft, das Kreuz. Wissen wir, wenn du das einmal begreifst, dass Gott dich einseitig macht, dass du nur zu den geistlichen Mitteln greifst und dass die Erlösung jeden Menschen befreien kann, ich denke, dann kommen wir zur Ruhe. Ich habe gelernt, wenn du keine Krankheit hast, die medizinisch behandelt werden muss, wenn es nur um die seelische, geistliche Dinge geht, es liegt keine körperliche Krankheit vor, die man behandeln muss, dann wirkt das Evangelium unwahrscheinlich. Aber das muss man lernen, da muss man Erfahrungen sammeln, da muss man Niederlage einstecken. Und jede Niederlage ist letztendlich von Gott her wichtig. Ich weiß nicht, wie Paulus das empfunden hat. Also ich empfinde es bis heute noch bitter, dass er sich vor Barnabas trennen musste, wegen diesem Johannes Markus. Und hinterher war der Barnabas weg. Und wer war da? Das hat mich immer erschüttert, der Johannes Markus. Es war sicher Niederlage auf den ersten Blick. Wie die Führung Gottes da geht, das weiß ich nicht. Aber menschlich gesehen hat es nach außen hin wie eine Niederlage ausgesehen. Ob es wirklich eine war, das konnte wahrscheinlich der Paulus auch nicht beurteilen. Und er sagt dann in Epheser 3,4, er hat Einsicht in das Geheimnis des Christus. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er hat Christus begriffen. Wisst ihr, und wenn wir der Herr Jesus völlig verstehen in seiner Erlösung, wenn wir den Wille Gottes verstehen, diesen Ratschluss der Ewigkeiten vor grundlegender Welt, was Gott für einen Plan hatte mit der Menschheit, und dann versteht, wie Gott hier letztendlich durch Christus alles tut, dann wird man langsam unreligiös. Dann fängt man an, letztlich wie der Paulus nur noch sich um die Erlösung, um den Herr Jesus zu drehen. Ich habe jetzt wieder einen Brief gekriegt, wo mir wieder jemand sehr lieber Brief, muss ich sagen, aber trotzdem sehr eindeutig die Frauenfrage nahelegt. Wenn ihr wisst, wie viel ich schon Dinge gekriegt habe wegen der Frauenfrage. Ich habe mal 6 DIN A4 Seite gekriegt, den Bruder dann angerufen und gesagt, du glaubst schon nicht im Ernst, dass ich mit dir darüber rede. Unsere Beinungen sind so weit weg wie der Mund vom Sirius. Wisst ihr, und Frömmigkeit ist etwas, ich habe auch lernen müssen, Frömmigkeit und bestimmte Vorgehensmuster fallen zu lassen. Paulus sagt nicht umsonst, wir sollen nicht über das Geschriebene hinausgehen. Das ist was ganz Wichtiges, was wir lernen müssen von ihm. Nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Immer die Schrift ist die Grenze. Und wenn die Schrift die Grenze ist, dann lasse ich die Finger weg. Egal was ist, dann überlasse ich es dem Gewissen des Einzelnen. Dann kann er tun, was er will. Da bin ich dann großzügig und sage, jeder sei seiner Meinung gewiss, aber nicht bei den zentralen Aussagen der Schrift, aber bei allem, wo die Bibel frei lässt, für 2, 3 Meinungen soll jeder seiner Meinung gewiss sein. Und du siehst auch bei diesem Paulus, der ist von Gott so zubereitet worden, der hat ja eine Karriere vor sich, eine echte Karriere vor sich als jüdischer Theologe. Und das war was im Judentum. Vielleicht wäre er sogar zum Synedrium, zum Rat der 70 gekommen, die würde ich nicht ausschließen. Und er kommt dann so weit, dass er in Philipper 1, 21 sagt, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben mein Gewinn. Und sagt, aber ich habe Lust, zu Christus zu gehen, aber ich gehe nicht, weil ich arbeiten muss. Das ist wahre Haltung. In Wirklichkeit oder Lust, in die Ewigkeit zu gehen, aber sagt, ich kann nicht, Arbeit ruft. Wenn man mal den Paulus näher untersucht, was er dann hier zurückgelegt hat für einen Weg in Philipper, Entschuldigung, 2. Korinther 4 und 2. Korinther 6 lässt er das ja aufblitzen, wo er einfach erklärt, was er auch als Apostel hat durchmachen müssen. Und man sieht hier, dass er ungeheure Sachen erlebt hat. Einmal auf dem Grund des Meeres mit Löwen gekämpft. Also wenn du die ganze Palette siehst, was ein Paulus hier durch gemacht hat, dann siehst du, es war ein Kampf auf Leben und Tod. Jetzt sage ich es einmal ganz hart. Wir werden alle diesen Kampf nicht bestehen, wenn wir nicht selbe tun wie der Paulus, wenn wir nicht beginnen, uns dem Herr Jesus zu Füßen zu legen. Wie es im Philipperbrief sagt, dieselbe Regel einzuhalten, die Gott will, die gleiche Mittel anzuwenden und dem nachzujagen. Ich sage es jetzt einmal vorsichtig, halbherzig kann man das nicht tun. Ländelärm, wisst ihr, so halb, nicht Fisch, nicht Fleisch, geht es nicht. Das sieht man Paulus, wenn wir ihn nachhaben sollen. Ganz oder gar nicht. Heißt aber nicht, dass ich dann hirnlos fanatisch vorgehe. Das meinen ja manche, hirnlos fanatisch. Schabrick gemeint. Darf ich mal was sagen zum Evangelisieren? Es ist unser Auftrag, die Menschheit zu evangelisieren. Aber wenn ich manche Evangelisationsmethode sehe, dann schüttelt es mich. Paulus sagt, wandelt mit Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Seid alle Zeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in euch ist. Wisst ihr, oft sind wir aufdringlich. Ich werde es nie vergessen, ich habe früher viel Straßenmission gemacht. Und ich habe mal einen Bekannten, den ich kannte, einen Fabrikant, beim Stadtfest in Tailfingen, habe ich den angegangen. Dann hat der Mann flehentlich zu mir gesagt, kannst mich hinter mal so einen Tag in Ruhe lassen. Wisst ihr, manchmal ist es so, wenn wir beten würdet, Herr, zeige mir, wer ist offen und wem soll ich über meine Hoffnung Zeugnis ablegen, würde mehr dabei rauskommen. Wisst ihr, wir denken auch hier manchmal wie die Maschine. Und das lernt man von Paulus, individuell. Und in Philipper 3, da sieht man ja, er hat das Ziel vor Augen. Er sagt, ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und dann sagt er so, und jetzt bin ich mittendrin, mit einer Haltung, die vollkommen auf Christus ausgerichtet ist, auch vollkommen normal lebt in dieser Welt. Er sagt dann im Korintherbrief zum Beispiel, und benutzet die Welt, als benutztet sie nicht. Wisst ihr, was das heißt? Er benutzt die Welt eiskalt. Er hätte sicher ein Auto benutzt, wenn er es gehabt hätte. Aber einmal zum Beispiel steigt er aus dem Schiff und läuft. Wisst ihr warum? Ist das klar? Er musste allein sein vor Gott, er musste Dinge bewegen und dann fährt er nicht mit dem Gefährt, sondern läuft. Und ich bin da unten mal bei einer Studiereise gewesen, da unten rumzulaufen, das ist nicht ganz einfach. Ich war mal im Mai, da war schon Temperatur und Luft, das ist für Normale nicht fassbar. Also das heißt zu Deutsch, er hat hier ein gewisses Niveau entwickelt. Und einmal sagt er auch, als er in die Gemeinde und hier seine Kämpfe hört, sagt er, ich bin schlau. Und wir sollen, sagt der Jesus auch, wir sollen schlau sein wie die Schlange, aber ohne falsch wie die Tauben. Das heißt, die Bibel sagt nirgends, wir sollen naiv, plump und dümmlich sein. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal man hat gläubige Dinge, habe ich auch schon gemacht, wo du im Nachhinein nur den Kopf schüttelst. Ich habe viele Dinge gemacht, wo ich frisch bekehrt war, in meinem ersten Jahr auf der Bank, wo ich sagen muss, dass man mich damals nicht rausgeworfen hat, das wundert mich heute noch. Gut, Gott hält dann oft seine Hand drüber, dass nichts passiert. Aber nochmal, alle diese Erfahrungen, irgendwann bringt er dich so weit, dass er dich so hat, wie er dich will. Und dann benutzt er dich als Speerspitze. Und das stand bei Paulus in Apostelgeschichte 13, 14, seine Missionsreise. Und bei seiner Missionsreise hat er drei gehabt insgesamt. Einmal wurde er, und das hat mich tief beeindruckt, einmal wurde er gesteinigt. Er war im Prinzip so, dass die anderen dachten, der sind tot. Ich weiß nicht, wie er ausgesehen hat. Zum Beispiel gibt es da eine Akte, die heißt Akte Pauli und Thekla. Da gibt es, das ist so apokryphe Schrift, da wird er beschrieben und die Kirchgeschichtsschreiber sagen, naja, er wird wohl so ausgesehen haben. Er war ein kleiner Mann mit schütterem Haar, einer Hakennase, ein bisschen krumme Füße und sie sagen, der hat den ungeheuren Charme. Und dieser Mann, der hat dann wahrscheinlich, nachdem sie ihn mit Steine halb tot geworfen haben, hat er ausgesehen, unbeschreiblich. Und er wankt in die nächste Stadt, wahrscheinlich haben sie ihn halber hingeschleift und evangelisiert. Und da siehst du, wenn du von Gott einen Auftrag hast, dann kann man dich nicht stoppen. Wie der Dr. Sung sagte, als sie ihm gesagt hat, du darfst nicht an die Grenze, an die Front zwischen dem japanischen und dem chinesischen Krieg, du könntest sterben, hat er gesagt, Entschuldigung, ich habe einen klaren Auftrag von Gott und solange ich den habe, bin ich unsterblich. Und so ist er. Er ist vorgegangen, ist ihm nichts passiert, ist dann hinterher ihrer Krankheit ganz normal gestorben. Das heißt, jetzt kann ich mich auf Gott verlassen. Aber ihr merkt vielleicht etwas, wenn ich das so erzähle von Paulus, da war eine gewisse Sicherheit da. Und ich und du, wir haben ein Problem. Wir müssen diese Frage für unser kleines Leben klären. Wir müssen vor Gott in Christus stehen und müssen hier letztendlich die gleiche Haltung einnehmen wie ein Paulus. Auch bestimmte Kämpfe kämpfen. Ich glaube nicht, dass ein Paulus gefallen hat, als er den Kampf gekämpft hat gegen die Beschneidung, Galaterbrief. Als er einem Petrus widerstehen musste, das ist immer unangenehm. Wisst ihr, ich bin auch kein so ein Mensch. Ich bin nicht streitsüchtig, ich suche den Krieg nicht. Wenn der Krieg kommt, kämpfe ich wie ein Löwe, aber ich bin nicht wild drauf, Krieg zu haben. Und ich habe den Eindruck, ich bin Paulus ähnlich gewesen. Und dann auf der zweiten Missionsreise passiert dann was wirklich Wichtiges. Er trifft seinen Schüler, den Timotheus. Und manchmal gibt Gott dir und mir Leute zur Seite, an denen wir eine Freude haben. Er gibt auch manchmal Leute uns zur Seite, an denen wir keine Freude haben. Das gehört zum Schleifen dazu, Schleifstein. Ich habe einen Bruder gekannt, wenn du den gefragt hast, wie geht's dir, hat er immer das Gleiche gesagt. Glänzend. Wenn du dann gesagt hast, ja, dir geht's glänzend, sagt er, ja. Und wenn du ein bisschen nachbohrt hast, hat er gesagt, ich werde nämlich gerade geschliffen, darum geht's mir glänzend. Dann manchmal wirst du geschliffen. Und darum geht es uns glänzend. Und Paulus hatte hier viele Schleifsteine, vor allem Korinth. Korinth war sein Schleifstein. Er jammert ja einmal und sagt, ich liebe euch und ihr liebt mich nicht. Sagt, aber ich liebe euch umso mehr, weil ihr mich nicht liebt. Wisst ihr, und das müssen wir lernen im Reich Gottes. Das sage ich ganz ehrlich, wir müssen auch bestimmte Ablehnung lernen. Es ist halt manchmal so, du kannst das nicht erkaufen. Viele versuchen sich das zu erkaufen, das geht nicht. So, das gehört vielleicht auch zum Plan Gottes. Also vielleicht ist das auch dieses individuelle Paket, dass sie eine gewisse Isolation haben. Man weiß es ja nicht. So, und das muss man vor Gott bewegen, bis man innerlich ruht. Und er sagt dann zu diesem Schüler in 2. Timotheus 3,10, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden. Und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, aus allen hat mich der Herr gerettet. Und da gibt es ein anderes Wort wie, sozo ist das Wort für Rettung, wo man auch meint, in den Himmel zu kommen. Ist nicht Regel ohne Ausnahme, aber das ist in der Regel das Wort. Und da gibt es ein zweites Wort, das bedeutet eher aus der Situation erretten. Das ist auch 2. Korinther 1, Vers 9 und 10. Und da sagt er einfach, der Herr hat mich gerettet. Und jetzt sagt er von diesem Timotheus, Philipper 2, Vers 19, und dann in 20, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, da steht deckungsgleicher Seelenhaltung wörtlich, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christus Jesus ist. Wisst ihr, wenn man sich überlegt, wer sind denn wir? Wir sind doch im Prinzip kleine Lichter im Vergleich zum Paulus. Und dieser gewaltige Apostel der Heide sagte von allen seinen Mitarbeitern, er sagt einmal, Demas hat die Welt lieb gewonnen, Lukas ist dorthin gegangen. Er sagt, von allen seinen Mitarbeitern, niemand sucht nicht das Seine außer einem, am Timotheus. Wisst ihr, ich habe Leute zerbrechen sehr innerlich am Egoismus der Gläubigen. Und trotzdem, jetzt kommt halt was ganz Wichtiges. Hat sich Paulus aufhalten lassen durch das? Nö. Er lässt sich nicht aufhalten. Er marschiert. Er geht vorwärts. Es ist ihm egal. Er steht vor Gott in Christus. Er weiß, Gott hat sein Leben so gestaltet, dass er individuell einen bestimmten Weg gehen soll. Und da gehört Liebe und Enttäuschung einfach dazu. Und die muss man wegstecken, wenn man diesen Weg gehen will. Das lernt man von Paulus. Wie die Schere durchs Papier. Man darf sich nicht aufhalten lassen. Und er sagt dann in 2. Korinther 2, ausgerechnet zu dieser chaotischen Gemeinde, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude auch euer aller Freude ist. Und er redet über Gemeindezucht, milder Form. Und in 12, Vers 15 sagt er dann, und da siehst du, was passiert. Ich will aber sehr gerne Opfer bringen. Also er ist bereit, Opfer darzubringen und geopfert werden. Für eure Seelen sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt haben, geliebt werden. Er sagt, er liebt mich nicht. Ich gebe mich euch hin, ich mache alles für euch, ihr liebt mich nicht. Was macht der Paulus? Sagt er, ihr böse Korinther, zu euch komme ich nicht mehr und euch mag ich nicht und ich will euch nicht. Macht er nicht. Er dient ja nicht den Korinther, er dient Gott. Er steht vor Gott in Christus und weiß, dass auch die Korinther zu seinem Schleif-Szenario gehören. Also schafft er weiter, wie wenn nichts wäre. Und er erlebt ja auch Positives. Er erlebt wieder Johannes Markus, der ein Feigling war, wie der zurückkommt und plötzlich ein wichtiger Mitarbeiter für ihn wird. Und er erlebt natürlich auch die Trennung von Barnabas. Das erlebt er alles. Gell? Das ist nicht einfach. Und dann geht er hin und lernt als Pharisäer, als hochgeschulter Mann und sagt in Apostelgeschichte 16,3, er lässt Timotheus, seinen Lieblingsschüler, beschneiden um der Juden willen, obwohl er die Beschneidung abgelehnt hat. Lässt er machen. Und in 1. Korinther 29 sagt er, ich bin den Juden ein Jude geworden, den Heide ein Heide. Wisst ihr, und die Leute, die für den Götzendienst zuständig waren, der einer Stadt, das waren seine persönlichen Freunde. Kennt ihr Nachleser Apostelgeschichte. Es heißt, Paulus war so eine Persönlichkeit von Gott her geschaffen, dass er genau wusste, wo die Grenze ist, die er nicht überschreiten durfte. Er hat aber nicht aus einem mangelnden Wachstum, aus einer Unreife heraus, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und das ist oft in der Frömmigkeit so, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet, wenn man kein Niveau hat. Und das ist schlimm. Und dann beschimpft einem die Leute, zu mir hat einmal ein Kollege gesagt, jetzt sind sie ja wieder normal, aber das, was sie bekehrt hat sie gesagt, da sind sie verrückt gewesen. Und da ist oft was dran. Man muss Niveau entwickeln, man muss Reife entwickeln, wie in Paulus. Und dann irgendwo, wenn du die dritte Missionsreise siehst und er ist in Ephesus, wie er in Ephesus kämpft, wie er ihnen sagt in Apostelgeschichte 20, ich habe euch nichts vorenthalten. Ich habe euch alles gesagt, was ich euch sagen musste, Komma, was nützlich ist. Also er hat nur viel gewusst, was er ihnen gar nicht gesagt hat, weil es nicht nützlich ist. Manche Leute darfst du bestimmte Dinge gar nicht sagen. Wisst ihr, ich mache einmal in 10 Jahren eine Bibelarbeit über die Zahlen der Bibel. Wisst ihr warum? Weil ich genau weiß, dass die Gläubigen dann 2 Jahre lang rumlaufen und bloß nur Zahlen beobachten. Das weiß ich. Darum meide ich es nicht. Ich mache alle 10 Jahre einmal eine Bibelarbeit über die Symbolik der Stiftshütte, weil sie sonst bloß nur rumlaufen und mit dem Meterstab und Maße und die Bibel bloß noch die Zahlen und die Maße lesen. Obwohl die Bibel sagt, betrachtet die Maße, sagt sie auch im Hesekiel 40, 43. Das heißt, man muss einfach wissen, was dran ist. Das heißt, Gott bastelt hier ein individuelles Szenario zusammen, das zu mir passt und wo er mit mir zum Ziele kommt. Und am Schluss konnte Paulus etwas sagen und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja sein Testament, 2. Timotheus 4. Und er sagt hier, und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, in jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Geschwister, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Mein kleines, dummes Hirn ist nicht in der Lage, die Wege Gottes, des Schöpfers und seines Sohnes Jesus Christus und diesen Ratschluss der Ewigkeit zu durchschauen. Das wäre Vermessenheit, wenn das ein Mensch glaubt. Das heißt, ich kann in meinem kleinen Leben immer nur darauf vertrauen, du machst keinen Fehler, gib mir eine Haltung, dass ich nicht gegen dich rebelliere. Wisst ihr, was das Ziel des Teufels ist, durch seine Lüge mir gegenüber, wenn Gott wie beim Paulus das zusammenbastelt für mich, Entschuldigung, zusammenbastelt, ausreifen lässt, ist vielleicht der bessere Ausdruck, wenn er das macht. Das Ziel des Teufels ist, diese Wege Gottes, die mir zum Besten dienen und mich zu einer Persönlichkeit machen, dass er die umpolt in Verlust der ersten Liebe. Dass ich so an den Menschen enttäuscht werde, dass ich Hader gegen Gott empfinde, Hader gegen Herr Jesus, dass ich das Menschliche zum Maßstab mache und nicht das Göttliche. Und das ist tödlich. Weil dann werde ich meine Berufung verworfen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Ich habe jetzt nur Punkte gegriffen. Ich könnte wahrscheinlich 10-fache an Punkte zeigen, wo wir nachahmen können. Aber eines ist schon mal klar. Es beginnt beim Paulus in Apostelgeschichte 9 mit einer glasklaren Bekehrung. Und ich denke, das ist der wichtigste Punkt für jeden von uns, der heute Morgen hier drin ist, dass keiner in unserer Mitte ist, der nicht sagen kann, ich bin von ganzem Herzen zum Herrn Jesus bekehrt. Wenn heute zum Beispiel die Stunde kommt, dass der Herr Jesus wiederkommt, wenn heute die Stunde ist, dass ich sterben musste und Krieg, das weiß ja nicht in unserer heutigen Endzeitsituation, dann bin ich bereit, die Augen in der Ewigkeit aufzumachen. Und ich bin gewiss, ich mache sie auf bei ihm. So wie es in dem alten Lied heißt, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Also bei Paulus war zuerst einmal die Bekehrung radikal und klar. 1. Korinther 12, 18 schreibt er später, jeder hat seinen Platz am Leib Christi. Er hat seinen Platz am Leib Christi gekannt. Kennst du ihn?
Was ist dein Platz?
Ich weiß meinen Platz im Leib Christi. Ich kenne auch zum Beispiel hochinteressant von manchen relativ schnell den Platz. Du siehst es, das zeigt der Herr auch. Man kriegt seinen Platz, der eine ist ein Ohr, der andere ist ein Mund, der andere ist ein Finger, der dritte ist ein Fuß. Also durch die Tätigkeiten, die Gott verordnet, Paulus hat es gewusst. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, wo wir der Paulus nachahmen müssen. Unsere Bekehrung muss klar sein, wir müssen klar sein, was ist unsere Berufung. 1. Petrus 4, Vers 10, diene ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Wisst ihr, wenn zu mir die Charismatiker sagen, du bist ein Gegner der Geistesgabe, muss ich sagen, Entschuldigung Leute, ich habe 6. Guckt sich zuerst mal ganz dumm an und denke, du bist hochmütig, du bist arrogant. Sag ich, ich habe 6. Mindestens. Wie? Dann sage ich, erste, das ewige Leben ist eine Gnadengabe. Das zweite, meine Berufung, ob ich ledig sein soll oder verheiratet, bei mir ist das eindeutig, verheiratet, zweite Gnadengabe. Dritte, mindestens eine zum Dienst, aber das sind noch mehr da.
Man muss das wissen. Und dann kann man auch rauskriegen, was er hat. Und dann sagt er in 2. Korinther 10, 13, unser Arbeitsfeld hat Gott auch vorgegeben.
Und das Thema hat er auch vorgegeben. 2. Korinther 4, 5, Christus, Leidenschaft für den Herr Jesus, ein brennendes Herz. Und ich habe ein Alarmzeichen. Wenn ich merke, dass durch die Umstände, die mir völlig zuwider sind, menschlich, oder die mir nicht passen, und ob das eine Gemeinde ist, eine Familie, im Beruf, war es bei mir auch oft so, oder im Umfeld, das kann der Nachbar, das kann alles sein, das kann die Gesundheit sein. Wenn ich merke, dass das mich so ergreift, dass die Liebe zu mir Jesus nachlässt, dann ist höchste Alarmstufe. Weil das siehst du beim Paulus. Die konnten mit dem machen, was sie wollten. Die Liebe zu mir Jesus hat geglüht. Ich denke, das ist der zentrale Punkt. Und er sagt in 2. Korinther 8, 5, wenn man seine Aussage ein bisschen hinterfragt, da sagt er, und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Und da siehst du, was an Paulus sein großes Ziel war. Hingabe an den Herr Jesus, und wenn er dann den Impuls gibt und sagt, jetzt, dann gebe ich mich den Menschen hin. Immer zuerst er und dann die Menschen. Das ist das große Ziel. Und er konnte drum auch jede Enttäuschung wegstecken. Auch die Korinther. Ist interessant, jedes Mal, wenn der Paulus von Enttäuschung redet, hast du Korinth. Das muss schon eine Truppe gewesen sein. Amerikaner Gardner heißt der, der hat mal ein Buch geschrieben. Ich habe das sogar übersetzt in Deutsch als Manuskript. Vielleicht lege ich es mal auf. Das heißt The Corinthian Catastrophe, die Katastrophe der Korinther. Und jetzt sagt er ganz einfach, ich habe ein Ziel. Philipper 3 ist das große Kapitel, wo er sagt, ich jage nach dem Kampfpreis. Ich will das, was der Herr will. Ich will diesen Krieg führen, den er mich führen lässt. Ich will diesen Kampf kämpfen und nicht mein menschliches Leben, darf ich es mal schwäbisch sagen, lepprig verbringen. Wir verpulvern ja einen Teil von unserer Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, von deinen Mitteln, von deinen Gaben. Aber das ist oft so, dass wir es einfach nicht fassen können und bündeln können, einem Jesus gegenüber. Das ist oft nur das Problem, dass wir einfach nicht über den Tellerrand unseres kleinen Lebens schauen können. Und wenn du dann sehen willst, was für ein herrliches Beispiel, wirklich, mit dem ich dich auch schließe, der Liebe und der Hingabe der Paulus hat, dann musst du Apostelgeschichte 20 einfach nochmal angucken, ab Vers 19. Und da siehst du, wie er es bündelt hat. Er sagt, dass ich dem Herrn diente, mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Das heißt, wenn du Ärger hast, wenn du Schwierigkeit hast, manchmal wäre es vielleicht gut, du würdest schon mal die Leute vorlesen, was da manchmal für Briefe und Mails eingeht. Das ist ja schon interessant. Paulus hat hier Druck gehabt ohne Ende, dass er geweint hat. Wenn ein Mann weint, also ich weine so gut wie gar nicht, aber wenn ein Mann weint, dann geht es schon weit. Und er sagt, trotzdem habe ich dem Herrn gedient, als Sklave, mit Demut, unter Tränen, unter Anfechtung, und habe nichts verschwiegen euch gegenüber von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündet und euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Das heißt, er ließ sich nicht abhalten. Da steht das Wort Apangello. Das ist ein Wort, wo einfach auf die Information geht, was rüberzubringen. Indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Nicht die Frauenfrage, ihr versteht. Du merkst, da ist ein Mann gewesen, der hat das Zentrum erkannt in der Tiefe. Er hat Christus erkannt.
Er hat gemerkt, vor Gott in Christus, er hat etwas begriffen, dass Gott ihm ganz individuell einen Weg gegeben hat, dass Gott ihn ganz individuell zubereitet hat, dass Gott ihm bestimmte Gaben gegeben hat, bestimmte Situationen, bestimmte Umstände mit einem einzigen Ziel, dass er Gott dienen konnte. Wisst ihr, wenn wir so weit sind, dann garantiere ich euch, dann wird keiner von uns untergehen in diesen Wirren der Endzeit. Dann wird keiner untergehen in sein persönliches Leben. Es wird keiner innerlich kaputt gehen, wenn er das begreift. Dann kannst du auch alles ertragen. Das ist ja das. Du kannst alles ertragen letztendlich. Und dann hast du von Gott her innere Kraft, die wirklich so ist, dass die Bibel sagt, dann kannst du eine Säule in der Gemeinde sein, die tragen kann. Aber etwas ist mir klar geworden. Sobald ich das alles nicht tue und beginne, mich zu zerreiben an den einzelnen Punkten, gehe ich unter. Ich muss hier lernen, vor Gott in Christus zu leben und seinen Weg zu gehen. Wenn ich das tue, dann komme ich zur Ruhe. Wenn ich jetzt mit dem Wissen einfach nochmal die Briefe lese, die Apostelgeschichte lese, dann wird mir klar, Moment einmal, gesteinigt und steht sofort auf. Was hätte ich getan? Soll man ehrlich sein, ich hätte vielleicht gejammert. Manche hätte ein Buch geschrieben, verfolgt um des Christus Wille. Ist klar, so ist der Mensch. Paulus greift an. Das ist das, alles wegzuwerfen und anzugreifen, mit Vernunft, mit Niveau, ohne hirnlos zu sein, ohne fanatisch zu sein, einfach mit Niveau und dann kommt der Herr mit uns zum Ziel. Ich habe etwas festgestellt, das sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich das sehe, dieses Mimetei, dieses Nachahmen, dass ich wohl oder übel, das muss ich ehrlich sagen, sehr am Anfang bin. Dass es ein ungeheures Betätigungsfeld ist, aber im Lesen der Bibel. Das heißt, ich muss die Bibel noch öfters lesen, muss sie noch tiefer lesen, muss noch mehr in die Tiefe gehen, dass Gott das bei mir ausprägen kann. Muss noch mehr lernen, wie ist es ausgewogen, völlig entschieden und trotzdem nicht fanatisch. Normal und trotzdem dem Herrn dienen. Diese Kunst, dieser Seiltanz, dass man den lernt. Und ich habe ein Musterbeispiel, wo ich es lernen kann, sagt die Bibel. Paulus. Ich möchte beten zum Schluss. Der Jesus, dank dreifach, dass du uns Musterbeispiele gegeben hast, wie wir wandeln sollen in dieser Welt. Du weißt, wie schwierig es ist für einen Gläubigen, in dieser Welt zu leben. Wie schwierig es ist, die Welt zu gebrauchen, als gebrauchten wir sie gar nicht. Wie schwierig es ist, völlig entschieden zu leben in dieser Welt und trotzdem nicht letztlich fanatisch zu sein oder verbohrt zu sein oder borniert zu sein, sondern wirklich auf hohem Niveau dir nachzufolgen. Und wenn es einer getan hat, dann der Paulus. Gib uns einfach Gnade, dass wir unsere eigene Situation erkennen, dass wir vor allem nichts zulassen, was unsere brennende Liebe dir gegenüber betrüben darf, dass wir aber durch das ganze Umfeld dir dienen wie ein Sklave. Gib uns einfach Gnade dazu. Amen. Amen.